Ich möchte mit euch heute ein Lebensbild anschauen. Lebensbild einer Person, einer alttestamentlichen Person, eines Königs. Wir wollen eine Charakterstudie machen. Wir wollen uns gewisse Situationen aus dem Leben dieses Mannes anschauen, um anhand dieser Situationen auf uns zu schließen. Jedes Leben, egal ob das eines Bettlers oder das eines Königs, hat Licht und Schatten. Uns allen bewusst. Personen der Bibel zu beobachten ist immer spannend. Nicht, weil sie anders wären als andere Menschen, sondern weil Gottes Handeln in die Situation dieser Menschen hinein offensichtlich wird. Aus Gottes Perspektive sehen wir, wie Gott handelt im Leben dieser Menschen. Und deshalb ist es immer sehr, sehr schön, das zu beobachten. Er tut seine Meinung über diese Menschen kund, beziehungsweise vor allem seine Wahrheit, würde ich eher sagen. Und er gibt uns heute, der Nachwelt, zu verstehen, was in seinen Augen gut und was schlecht ist. In dem Wissen, dass Gott derselbe gestern, heute und auch in Ewigkeit, wie wir wissen, er ist der Unveränderliche, können wir auf uns schließen und auch erkennen, was für uns gut und schlecht ist, was für uns brauchbar ist, was Gott absolut nicht möchte. Die Geschichtsbücher der Bibel, habe ich mir so gedacht, sind nicht und heute weniger denn je dazu da, um lange Winterabende auszufüllen. War vielleicht früher eher der Fall, heute im Wandel der Zeit gibt es ganz andere Möglichkeiten. Auch wenn deren Geschichten sehr spannend sind, wenn man sie genau liest. Die Geschichtsbücher der Bibel sind uns auch nicht gegeben, um historische Unterlagen aus der Vergangenheit in den Bibliotheken dieser Welt anzusammeln. Und sie sind uns auch nicht gegeben, damit die Bibel ein paar Blätter mehr hat, damit sie nicht mehr ganz so dünn ist oder weil sie sonst anderen Werken nicht standhalten könnte. Nein, Gottes Wort ist vollständig durch die Geschichtsbücher, weil Gottes Handeln im Leben der Menschen kundgetan wird. Sein Wesen wird erleuchtet, sein Verstehen von dem, was richtig und falsch im direkten Leben der Menschen ist. Zu erkennen, was er zustimmt, was er ablehnt, was er widerwärtig und als Gräuel empfindet, aber auch was ihn zornig macht, was er lobt und was seine Zustimmung findet. All diese Dinge, die können wir innerhalb dieser Situation, wenn wir eine Bibel lesen, Bibeltext, wir lesen es heute, versucht mal die Bibel unter diesem Gesichtspunkt zu lesen. Ihr werdet sehen, es zerpflückt sich alles. Es entsteht ein Verständnis für das, was in Gottes Augen richtig ist und was in Gottes Augen absolut verwerflich ist. Ich möchte mit euch heute diesen König anschauen. Vor einigen Jahren hatte ich mit euch den Vater dieses Königs angeschaut, das war König Asa. Jetzt wollen wir die Aufmerksamkeit zu seinem Sohn geben, dem König Josaphat. Dabei werden wir einige Dinge aus seinem Leben herausgreifen und wir können nicht alle vier Kapitel unter die Lupe nehmen, aber wir werden einiges dazu lesen und dazulernen. Zweiter Chronik dürft ihr aufschlagen, Kapitel 17. Ich lese erstmal die Verse 1 bis 10. Und sein Sohn Josaphat wurde König an seiner Stelle und er wurde mächtig gegen Israel, denn er legte Kriegsvolk in alle festen Städte Judas und legte Besatzungen in das Land Juda und die Städte Ephraims, die sein Vater Asa erobert hatte. Und der Herr war mit Josaphat, denn er wandelte in den früheren Wegen seines Vaters David und suchte nicht die Bale auf, sondern er suchte den Herrn, den Gott seines Vaters, und wandelte in seinen Geboten und handelte nicht wie Israel. Darum befestigte der Herr das Königtum in seiner Hand, und ganz Juda gab Josaphat Geschenke, sodass er viel Reichtum und Ehre hatte. Und da sein Herz in den Wegen des Herrn mutig wurde, tat er auch noch die Höhen und die Aschera-Bilder aus Juda hinweg. Und am dritten Jahr seiner Regierung sandte er seine Fürsten Ben-Hail, Obadiah, Zachariah, Netaneel und Michaiah und dass sie die Städte Judas lehren sollten. Und mit ihnen sandte er Leviten, nämlich Shemaja, Netanja, Sebaja, Asael, Simiramot, Jonathan, Adonia, Tobia, Top Adonia und Leviten und mit ihnen Elshima und Joram, die Priester. Und sie lehrten in Juda und hatten das Buch des Gesetzes des Herrn bei sich. Sie zogen alle Städte Judas umher und lehrten das Volk. Und der Schrecken des Herrn kam über alle Königreiche der Länder, die rings um Juda lagen, so dass sie nicht gegen Josaphat kämpften. Soweit Gottes Wort. Und der Herr war mit Josaphat, haben wir gelesen. Man könnte auch sagen, 1:0 für den König. Bezüglich dieser Tatsache dachte ich, es wäre doch sehr schön, wenn man rückblickend auf unser Leben, auf mein Leben sagen könnte und sagen könnte, der Herr war mit Willi, mit Alex, mit Wolfgang, mit Hans-Peter, mit Christian, egal mit wem. Gott war mit ihm. Es wäre auch eine schöne Inschrift für einen Grabstein. Und Gott war mit ihm. Wie wunderbar, dachte ich mir, wenn der Allmächtige offensichtlich auf der Seite eines Menschen steht oder eines Volkes steht. Denen, die ihn lieben, die ihm vertrauen, die ihm dienen, die ihm gehorsam sind. Allerdings hatte das einen Grund, warum der Herr mit Josaphat war. Was war das für ein Grund? In diesen Versen lesen wir, und der Herr war mit Josaphat, denn er wandelte in den früheren Wegen seines Vaters David und suchte nicht die Bale auf, sondern er suchte den Gott seines Vaters und wandelte in seinen Geboten und handelte nicht wie Israel. Also, denn er wandelte in den früheren Wegen seines Vaters David. David als Referenz. Warum? David war echt. Er liebte Gott. Er tat aufrichtig Buße über seine Sünde. Er hatte ein inniges Verhältnis mit seinem Herrn. Auch wenn er einige sehr leichtsinnige, sehr böse Dinge tat, für die er auch bitter büßen musste. Aber Gott, der tiefer sieht, gibt ihn als Referenz an, als Maßstab für die anderen Könige. Mir kam der Gedanke, wenn wir kleinen Wohlstandsbürger, David hat es heute schon ganz gut gesagt, wenn wir kleinen Wohlstandsbürger schon Gott in seinem Wort hinten anstellen, und das tun wir oft, müssen wir zugeben, wie schwer wird es einem König gefallen sein, der alles und zu jeder Zeit haben konnte? Wie schwer muss es so einem Mann gefallen sein? Und dann Gott stets alle Tage, jederzeit vor Augen zu haben? Im Neuen Testament sagt Jesus zu dieser Konstellation, das war mit Sicherheit nicht einfach. Im Neuen Testament sagt Jesus zu dieser Konstellation, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr eingeht, als ein Reicher durch ins Reich Gottes. Also Reich und Ehre zu haben und dann doch Gott treu zu sein und ihn alle Tage vor Augen zu haben, das ist etwas Besonderes. Könige hatten es immer viel schwerer als die Normalbürger. Umso beachtlicher, wenn ein König gottesfürchtig war. Und Josaphat war so ein König. Er war es. Was mich tief beeindruckt hatte und auf was ich etwas länger stehen bleiben möchte, er suchte nicht die Bale auf, keinen Götzendienst, was viele Könige vor ihm taten, sondern er suchte den Gott seines Vaters und wandelte in seinen Geboten. Sie waren ihm wichtig. Er suchte. Was heißt, er suchte Gott? Ganz einfach, seine Augen waren auf den Herrn gerichtet. Den Willen Gottes zu suchen und nicht seinen eigenen Willen. Und zwar in allem. Es gibt ja diese schönen Armbändchen, What would Jesus do? Ich habe das Gefühl manchmal, wenn Leute die tragen, ja, das ist eine nette Geste, ist ein netter Ausdruck. Aber das sollte ins Leben transportiert werden. Für Menschen ohne Gott, ohne den Herrn Jesus, ist ein Suchender derjenige, der danach trachtet, wie er Gott finden und zu ihm umkehren kann. Das ist klar. Aber für ein Kind Gottes, was heißt es, Gott zu suchen? Für ein Kind Gottes und für ein Erbe Christi ist die Suche nach Gott nicht abgeschlossen, nein. Gott zu suchen bedeutet, ihn in seinem Wort zu suchen, seine Absichten, sein Begehren, seine Pläne, seine Wünsche zu erkennen. Ihn im Gebet zu suchen heißt, sein Angesicht, seine Gegenwart inbrünstig herbeizusehen. Es heißt, ihn anzuflehen, sich in unserem Leben zu offenbaren, dass er sich in unserem Leben verherrlicht. Suchen heißt immer aktiv werden, aktiv sich zu bemühen, ihm zu begegnen. Gott, der Herr, versteckt sich nicht. Suchen hat ja immer damit zu tun, dass wir meinen, wir müssen etwas finden, etwas, das sich versteckt hat. Gott, der Herr, versteckt sich nicht, aber wir verirren uns. Wir verirren uns im Labyrinth unseres begrenzten Daseins. Deshalb müssen auch wir Gott immer wieder suchen. So in Johannes 5, 39. Seht, sucht in der Schrift, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin. Und sie ist es, die von mir zeugt. Suchet mich in der Schrift und ihr werdet erkennen, ihr werdet mich finden. Ihr werdet erleuchtete Augen bekommen, ihr werdet total froh werden. Jeremia 29, 13 sagt, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Das Verlangen, den Herrn zu finden, setzt eine Suche voraus. Geschwister, lasst uns wieder ganz neu den Herrn suchen. Er wird sich von uns finden lassen, wenn wir das begehren. Gott zu suchen ist nicht wie bei Google einen Suchbegriff einzugeben und in Sekundenschnelle das erwünschte Ergebnis zu erhalten. Vielleicht haben wir deshalb auch das Suchen unseres Gottes verlernt, weil es für seine Gegenwart keine Suchmaschine gibt. Wir sind heute so drauf fixiert, alles einzugeben. Es ist interessant, man unterhält sich mit Menschen, man weiß an einer Stelle nicht weiter, wie er sich verhält, und sofort zieht jemand sein Smartphone raus und hat er sofort die Lösung parat. Gott kann man so nicht finden. Für ihn gibt es keine Suchmaschine. Gott wird durch Nachsinnen entdeckt, durch das Wahrnehmen und Lesen seiner Schöpfung, durch das Lesen und Wahrnehmen seiner Gedanken in seinem Wort. Da können wir Gott finden. Wenn wir unsere uns liebgewordenen Spielzeuge in die Schranken weisen, ihr wisst, was ich meine, und die in eine beschränkte und in einem begrenzten Rahmen, ich will nicht sagen, wir müssen sie ganz zur Seite legen, aber in einem sehr begrenzten Rahmen gehaltene Zugangsberechtigung zu unserem Zeitkontingent geben und einräumen, dafür aber unserem Herrn in unseren Gedanken mehr Verfügungsspielraum zur Verfügung stellen, dann und nur dann kann geistliche Frucht entstehen. Dann können wir wachsen, dann wird Dankbarkeit sich breit machen. Freude im Herrn wird zum Ausdruck kommen und vieles mehr. Dankbarkeit, wie wir heute gehört haben, wenn unsere Gedanken frei sind. Wenn wir dagegen das, was vor circa 10 Jahren, ja 10 Jahre ist es jetzt her, begann, die Welt zu revolutionieren, sich in diesem Tempo fortsetzt, ich sage euch ehrlich meine Bedenken, und so befürchte ich, wird es von Jahr zu Jahr immer weniger Menschen geben, die Gott suchen werden. Es wächst etwas heran. Es wird immer weniger Menschen geben, dessen Gedanken dem Herrn zugetan werden. Immer weniger, die ihn durch Nachdenken wahrnehmen, weil sie nicht mehr zum Himmel schauen, weil sie nicht mehr die Schöpfung Gottes sehen, weil sie nicht mehr den Käfer und den Grashalm sehen, sondern andere Dinge. Wie es in Römer 1 heißt, durch Nachdenken wahrgenommen. Deren Gedanken da nicht mehr gefesselt sind, weil ihr Leben fremdgesteuert und damit ferngesteuert wird. Liebe Teenies, liebe Jugend, liebe Eltern, liebe Opas, liebe Omas, lasst uns wieder den Herrn ganz neu suchen. Und zu allen Identitätskillern oder Identitätsträgern, lasst uns sie in die Schranken weisen, die kalte Schulter aufzeigen, was wir nicht tun. Sie dürfen uns nicht beherrschen, tun es aber. Wir wissen es und doch haben wir keine Möglichkeit, uns von ihnen zu befreien. Einige Verse vorher wurde Josaphats Vater Asa Folgendes nahegelegt, das auch wir nie vergessen sollten. 2. Chronik 16, 9, ein sehr bekannter Vers. Die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde. Und was tun sie? Sie wollen sich mächtig erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Am Schluss dieses Verses lesen wir, da geht es dann weiter, also Gott zu suchen, er hat Gott gesucht und dann heißt es, er handelte nicht wie Israel. Israel war ein Inbegriff von Verderbtheit, von Gottlosigkeit und Götzendienst. Wir könnten heute sagen, und handelte nicht wie das Denken dieser Welt, das dieser Welt entspricht. Oder, und machte sich nicht dem Denken dieser Welt zu eigen. Das würde heute vielleicht in unsere Zeit hineinpassen. Darum befestigte der Herr das Königreich. Er bekannte sich zu ihm. Warum? Darum, weil er am Herrn festhielt, weil er nicht die Bale aufsuchte, weil er Gott suchte und weil er nicht wie Israel handelte. Im Alten Testament für die Israeliten war der Segen Gottes immer mit Ehre und Reichtum verbunden. Das war auch die Verheißung an sie. Für uns im Neuen Testament, für die Gemeinde, sind geistliche Segnungen vorbereitet. Gott hat uns nie versprochen, dass wir gesund, reich und schön werden, wenn wir ihm glauben und ihm vertrauen. Nein, er hat uns aber versprochen tiefen Frieden, Freude, Geborgenheit, Gewissheit, der Gotteskindschaft, das ewige Leben zu geben, vieles mehr. Im Gegenteil, Reichtum und Ehre schadet sogar dem geistlichen Leben, wissen wir. Zumindest sollten wir das nie anstreben. Vers 6. Hier kommt eins zum anderen. Ich lese mal Vers 6. Und da sein Herz in den Wegen des Herrn mutig wurde, tat er auch noch die Höhen und die Aschera-Bilder aus Juda hinweg. Also er wandelte in den Geboten Gottes, Gott segnete ihn dafür, da wurde sein Herz noch mehr Gott zugetan. Und ich sage euch, dazu braucht es wirklich Mut. Es hat fast kein anderer König vor ihm geschafft, das zu tun. Ja, die einen haben es mal mit den Balen so ein bisschen probiert, aber die Höhen, die Aschera-Bilder zu entfernen, entsprach etwa, und jetzt, das ist jetzt meine persönliche Einschätzung, so wenn man das die heutige Zeit transportiert, es hat so ein Statussymbol war das, wie heute die Theater, die Kinos, die Volksfeste. Es hatte einfach, es war ganz normal, dass Menschen diese Dinge hatten, sie angebetet hatten und ihnen geopfert hatten. Es war undenkbar, diese Dinge zu entfernen. Es hatte einen sehr, sehr hohen Stellenwert bei den religiösen Juden. Man konnte damit sehr, sehr leicht das Volk aufwiegeln, gegen sich aufstacheln. Und das war sehr gefährlich. Aber Josaphat tat es. Wer würde dieses Risiko eingehen, wenn nicht jemand, der sich Gottes Gegenwart komplett bewusst war? Der sich zu 100% sicher war, dass das, was er tat, richtig war. Dass er den Allmächtigen auf seiner Seite hatte. Dass er keine halben Sachen machte und nicht nur das Schlechte abschaffte, sondern auch das Gute förderte, das zeigte sich auch in den Versen, in den nächsten Versen, weil er es nicht dabei beließ, Dinge, die ihm lieb geworden waren, niederzureißen, sondern stattdessen das ganze Volk zu belehren. Also er sagte nicht nur nieder mit den Bildern, ich will alles vernichten, alles weg, sondern er tat Folgendes, wir haben es gelesen. In den Wegen Gottes des Wahrhaftigen und Ewigen zu wandeln, das war ihm ein Anliegen. Und ich lese zum Beispiel jetzt in Vers 9. Und sie lehrten in Juda und hatten das Buch des Gesetzes des Herrn bei sich und sie zogen in Städten Judas umher und lehrten das Volk. Im Vers 7 lesen wir, und er sandte seine Fürsten, dass sie in den Städten Judas lehren sollten. Ja, das taten sie dann auch. Er hat nicht nur alles niedergemacht, sondern er hat ihnen die Alternative geboten. Er hat ihnen das Richtige beigebracht. Und es zeigt sich auch später, wenn wir lesen werden. Also, das Ergebnis dieser mutigen und gottesfürchtigen Tat zeigte Wirkung, indem Gott eingriff. In Vers 10 lesen wir nämlich, und der Schrecken des Herrn kam über alle Königreiche der Länder, die rings um Juda lagen, so dass sie nicht gegen Josaphat kämpften. Dieses Prinzip hat heute gleiche Gültigkeit. Matthäus 6, 33 kennen wir zum Beispiel, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zugefügt werden. Davor ging es um Kleidung, Nahrung, um die täglichen Bedürfnisse des Menschen. Wenn wir Dinge entfernen, die unserem Herrn die Aufmerksamkeit und unserem Herrn die Ehre rauben, wird er sich zu uns auf eine noch nie dagewesene Art und Weise bekennen. Und ich sage euch, wir werden staunen, wir werden ihn bewundern, wir werden ihn überfließend loben können und auch wollen. Einige Verse möchte ich ganz kurz überspringen. Verse 11 bis 19 wird dann aufgeführt, wie viele Leute er in welchen Städten hatte. Also insgesamt hatte er eine große Armee von 1,2 Millionen Männer fast. Vers 12 wäre noch erwähnenswert und Josaphat wurde immer größer, bis dass er sehr groß war. Es ging mit ihm quasi immer noch mehr aufwärts, bis er am Gipfel seiner Macht und seines Einflusses war. Und dann lesen wir Kapitel 18 weiter, 1 bis 8. Als nun Josaphat großen Reichtum und Ehre erlangt hatte, da verschwägerte er sich mit Ahab. Nach etlichen Jahren zog er zu Ahab hinab nach Samaria, und Ahab ließ für ihn und das Volk, das bei ihm war, viele Schafe und Rinder schlachten und überredete ihn, nach Ramot nach Gilead hinaufzuziehen. Denn Ahab, der König von Israel, sprach zu Josaphat, dem König von Juda: Willst du mit mir nach Ramot in Gilead hinaufziehen? Er sprach zu ihm: Ich will sein wie du, und mein Volk soll sein wie dein Volk. Und ich will mit dir in den Kampf ziehen. Und Josaphat sprach zum König von Israel: Befrage doch heute das Wort des Herrn. Da versammelte der König von Israel die Propheten 400 Mann und sprach zu ihnen: Sollen wir nach Ramot in Gilead in den Krieg ziehen, oder sollen wir es sein lassen? Sie sprachen: Zieh hinauf, und Gott wird sie in deine Hand, in die Hand des Königs geben. Josaphat aber sprach: Ist hier kein Prophet des Herrn mehr, den wir befragen könnten? Der König von Israel aber sprach zu Josaphat: Es gibt noch einen Mann, durch den man den Herrn befragen kann, aber ich hasse ihn, denn er weissagt mir nichts Gutes, sondern nur immer Böses. Das ist Micha, der Sohn Jimlas. Josaphat aber antwortete: Der König rede doch nicht so. Da rief der König von Israel einen Kämmerer und sprach: Bring Micha, den Sohn Jimlas, rasch her. Auf dem Höhepunkt seiner Macht, da passiert etwas. Es erscheint ganz harmlos, ein Bündnis. Ein Zusammenschluss. Prinzessin heiratet Prinz. Josaphats Sohn heiratet Ahabs Tochter. Aus Feinden wurden Freunde. Plötzlich. Hört sich doch gut an. Das Ergebnis, darf ich etwas vorausgreifen? Ich lese die Verse, Kapitel 21, Vers 4 bis 6, damit ihr wisst, was das Ergebnis dessen war. 21, 4 bis 6. Als aber Joram, das war eben dieser Sohn, das Königreich seines Vaters übernommen hatte, da war der Josaphat schon tot, und mächtig geworden war, tötete er alle seine Brüder mit dem Schwert, dazu auch etliche von den Fürsten Israels. Joram war 32 Jahre alt, als er König wurde, er regierte 8 Jahre in Jerusalem, und er wandelte in Wegen der Könige von Israel, wie es das Haus Ahabs getan hatte, denn er hatte eine Tochter Ahabs zur Frau, und er tat, was böse war in den Augen des Herrn. Jeder von uns weiß, was für einen Einfluss eine Frau auf einen Mann haben kann. Und sie hatte in diesem Fall einen sehr, sehr schlechten Einfluss. Und deshalb war dieses Bündnis furchtbar. Aber davon wusste Josaphat zu diesem Zeitpunkt noch nichts. Ich habe das jetzt nur gelesen, um zu erkennen zu geben, was für einen Einfluss, was für Auswirkungen das hatte. Zu diesem Zeitpunkt wusste Josaphat noch nichts davon. Er ging dieses Bündnis ein. Und er ließ sich durch den Zusammenschluss ihrer Kinder auf Ahab ein. Und was tat dieser? Er überredete ihn, er manipulierte ihn, wenn wir genau gelesen haben. Er ließ zum Beispiel viele Schafe und Rinder schlachten, ein großes Fest für ihn machen und setzte ihn somit unter Zugzwang. Ahab ließ die Tiere schlachten und ließ ihn dann unter natürlich Vorbehalt wissen: Du schuldest mir was. Ja, ich habe dir ja was geleistet. Wie wär's, wenn du jetzt an meiner Seite kämpfen würdest? Komm doch mit deiner starken Armee und kämpfe an meiner Seite. Wir sind doch schließlich Verbündete. Josaphat ließ sich breitschlagen und machte ihm sogar das Zugeständnis, haben wir gelesen, Vers 3b: Ich will sein wie du, und mein Volk soll sein wie dein Volk, und ich möchte mit dir in den Kampf ziehen. Ja, dieses Phänomen des Einsmachens, des Verbündens geschieht heute auch leider sehr oft, und zwar mit sehr fatalen Folgen. Gott hat dazu in seinem Wort eine eindeutige Meinung, ich würde sagen eine eindeutige Wahrheit hinterlegt, und die möchte ich mit euch lesen. Aus 2. Korinther, diese Worte, die untermauern das sehr, sehr gewaltig. 2. Korinther Kapitel 6, von 14 bis 18. Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen, denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für eine Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmen Christus und Belial überein? Also Belial, ein anderer Name für den Satan. Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes. Wie Gott gesagt hat: Ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an, und ich will euch aufnehmen. Und ich will euch ein Vater sein, und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Klare Anweisung. Es war damals nicht anders. Bündnisse, gemeinsame Dinge mit Menschen zu tun, die Gott zuwider gehandelt haben, war eine sehr gefährliche Sache. Wir wissen, aus einer Quelle kann nicht süßes und bitteres Wasser fließen. Gott sagt, wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Josaphat macht hier seinen ersten großen Fehler. Und allerdings muss man aber ihm zugutehalten, sogar hier zeigt sich seine gottesfürchtige Haltung. Er wollte Gott auf seiner Seite wissen, haben wir ja gelesen. Er sagte, befrage doch heute das Wort des Herrn. Das war ihm wichtig. Er war sich der Abhängigkeit von seinem Schöpfer bewusst, trotz seiner großen Armee. Befrage doch heute das Wort des Herrn. Ja, der König hörte darauf und er holte seine 400 Mann. Wow, sehr beeindruckend. Sie kündigten ihm einstimmig den Sieg an. Merkwürdig, er brauchte 400 Mann, die ihm alle dasselbe sagten. Waren es nicht diese 400 Propheten, die später von Elia auf dem Berg Karmel bezwungen wurden? Im Namen Gottes, so will ich es mal ausdrücken, buchen sie dem König von Israel einen Freifahrschein in die Hölle. Was sagen sie zu ihm? Du wirst siegen. Diese Propheten waren keine Männer Gottes, obwohl sie sehr religiös waren. Absolut nicht. Auch heute sind viele Verführer unterwegs, Menschen, die nach dem Mund reden, das Wort Gottes abschwächen, ihm seine Schärfe nehmen und damit auch dem Glanz des Evangeliums unterschlagen. Sie streicheln das Gewissen, ohne das Wort Gottes nach Hebräer 4 treffen zu lassen, schneiden zu lassen. Josaphats Urteilsvermögen war zwar geschwächt, es war eingeschränkt, aber es war noch nicht ganz weg. Vers 6 sagt er, ist hier kein Prophet des Herrn? Irgendwie hat er das im Gefühl gehabt, da stimmt was nicht. Die sagen alle dasselbe und irgendwie alle, ich kann nicht sagen, was bei ihm vorging, aber er hat es bemerkt. Also wir können davon ausgehen, also bemerkte er oder erkannte er, dass diese Propheten keine Propheten des Herrn waren, sondern Schwindler. Ja, der Ahab, der gab dann zögernd zu, dass es da noch jemand gäbe, dessen Urteil er eigentlich jetzt schon kannte. Er weiß, sagt nichts Gutes über mich. Ja, wie soll er denn auch? Wie töricht ist das denn, habe ich mir gedacht. Diejenigen, die mir die unangenehmen Dinge sagen, Wahrheiten, die vielleicht andere nicht sagen, die sperre ich einfach weg. Die bringe ich zum Schweigen. Die ignoriere ich. Auch das passiert heute vielfach in den Familien, wenn Kinder nicht mehr auf ihre Eltern hören, uneinsichtig sind, es als lästig empfinden, was sie ihnen vielleicht eindringlich einschärfen wollen. Dinge, die problematisch werden können. Aber auch in der Ehe passiert das. Wenn liebevolle Korrektur als Angriff auf die Persönlichkeit gewertet wird, zurückgefaucht, kümmer du dich doch um deine Sachen. Auch in der Gemeinde, wenn sanfte Zurechtweisung mit Empörung auf sanfte Zurechtweisung mit Empörung reagiert wird, was bildet der oder sie sich eigentlich ein? Und die mache ich in Zukunft einen großen Bogen. Sie sagt mir nichts Gutes. Deshalb will ich sie auch nicht mehr hören. Deshalb will ich mich auch nicht mehr in dessen Gegenwart aufhalten. Sie sagt mir nichts Gutes, diese Person. Wie töricht ist das denn? Wollen wir etwa auch das Wort Gottes zur Seite legen? Gott sagt viele Dinge, die uns treffen, wenn wir es genau lesen. Wollen wir auch unser Gewissen zum Schweigen bringen? Die Sprüche sind voll davon, dass Zurechtweisung und Einsicht klug machen, darüber nachzudenken. Sind wir etwas schlauer als Gott selbst? Fühlen wir uns etwa in unserem Stolz gekränkt? Wenn wir nicht wollen, dass andere uns auf Dinge, die in die falsche Richtung gehen, aufmerksam machen, dann sind wir tatsächlich in unserem Stolz gekränkt. Wisst ihr, was richtig wäre? Richtig wäre, wenn wir zumindest in Ruhe darüber nachdenken würden. Nicht gleich eine passende Antwort parat hätten. Wenn wir Gott im Gebet um Verständnis bitten würden, diese Dinge prüfend, betend, vor Gott bringen und sagen, Herr, ich sehe mich ja nicht. David hat es vorhin so schön gesagt, er hat gesagt, wir sehen uns ja eigentlich gar nicht. Man sagt ja so schön, die Wahrheit sagt man sich nicht selber, die wird einem gesagt. Und das stimmt. Wir denken viel zu gut von uns. Deshalb sollten wir nicht so reagieren wie der König Ahab. Sie oder er sagt mir nichts Gutes, deshalb höre ich ihm nicht mehr zu. Prüfen wir diese Dinge. Indem Ahab den Propheten Micha von vornherein ablehnte, macht er nur noch deutlicher, wie dumm er war und wie weit es mit ihm gekommen ist. Ja, möge Gott uns davor bewahren, in gleiche Muster zu verfallen. Die kommenden Verse möchte ich kurz überfliegen, damit ihr aber wisst, wegen dem Zusammenhang lese, sage ich ein paar Sachen dazu. Michael wird geholt, könnt ihr ja daheim nachlesen. Ihm wird nahegelegt, das Gleiche zu sagen wie die anderen Propheten. Ja, sagt doch das Gleiche, alle haben das gesagt, sagt doch das Gleiche. Und dann sagt er, Kapitel 8, Vers 13, Michael aber sprach, so war der Herr lebt, ich will reden, was mein Gott mir sagen wird. Schön, dass er sich auf Gottes Seite gestellt hat. Etwas interessant oder belustigend finde ich, er kommt dann zum König und er sagt ihm sarkastisch das, was er hören will. Er sagt, du wirst siegen. Und selbst der Ahab bemerkt es und sagt, komm, jetzt sag mal die Wahrheit. Dann packt er aus. Und dann sagt er ihm, was Sache ist. Dann sagt er das, ich lese gerade diesen Vers, da sagt er, ich sah ganz Israel auf den Bergen zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und der Herr sprach, diese haben keinen Herrn, ein jeder kehre wieder heim in Frieden. Das war das Erste, was gesagt hat, dann führte das Ganze aus. Und es hat dem Ahab natürlich nicht gepasst. Der Ahab fühlt sich in seiner Vermutung nur bestätigt und sagt, ich wusste ja schon, was er sagt. Vers 17. Habe ich dir nicht gesagt, dass er mir nichts Gutes weissagt, sondern nur Böses? Ja, woher wusste er das denn? Ahab will das, was Michael ihm sagt, nicht wahrhaben. Er macht sich etwas vor und das lesen wir Vers 26. Er sagt nämlich zum Schluss, verabschiedet sich und sagt, bis dass ich in Frieden komme. Aber er hat doch Angst, dass Michas Worte eintreffen. Wisst ihr warum? Er verkleidet sich nämlich. Er will nicht als König erkannt werden. Und wir lesen, dass gerade diese Feinde, die angegriffen haben, dass sie gesagt haben, wir müssen den König töten. Wenn wir den König haben, dann haben wir die anderen auch. Wir müssen der Schlange den Kopf abschlagen. Und er verkleidet sich und lässt aber den Josaphat in dem guten Glauben, er soll König als König dort auftreten. Und tatsächlich wird er umringt, aber Gott rettet ihn. Gott ist ihm gnädig. Aber was weiter passiert? Gerade dieser Ahab, der sich verkleidet, wird von einem Pfeil getroffen, und zwar von einem Pfeil, der eigentlich aufs Geradewohl, wie es hier heißt, abgeschossen wird. Aber ein Mann spannte seinen Bogen aufs Geradewohl und traf den König Israels zwischen den Fugen des Panzers. Das muss man sich vorstellen. Wenn der nicht gelenkt war, erinnerte mich an Goliath. Auch der war gepanzert. Und dieser Stein traf ihn genau da, wo er ihn verletzen konnte und umwerfen konnte. Da nutzte er auch keine Verkleidung als unscheinbarer Soldat. Gott lenkte diesen Pfeil. Und Ahab starb noch am selben Tag. Er kam nicht wieder, wie er versprochen hatte, in Frieden zurück. Machte sich etwas vor. Ja, die nächste Szene wieder sehr interessant für uns. Kapitel 19, von 1 bis 3 lese ich. Und Jehu, der Sohn Hananias, der Seher, ging hinauf, ihm entgegen, also Josaphat entgegen, als er zurückkam, und sprach zum König Josaphat, solltest du so dem Gottlosen helfen und ihn lieben, welche den Herrn hassen? Fragezeichen. Deswegen ist Zorn auf dir von Seiten des Herrn. Dennoch ist etwas Gutes an dir gefunden worden, weil du die Aschera-Standbilder aus dem Land ausgerottet und dein Herz darauf gerichtet hast, Gott zu suchen. Sehr, sehr informative Verse. Also zunächst einmal wird dieses eingegangene Bündnis mit Ahab von Seiten Gottes verurteilt. Ganz klar, haben wir vorhin schon gesagt. Wir lesen hier, es hatte Gott zornig gemacht. Tatsächlich zornig. Und warum? Dass sein Mann, der ihn suchte, dessen Herz ihm zugetan war, gemeinsame Sache mit jemandem machte, der gottlos war und der gegen Gottes Wertmaßstäbe verstieß. Das konnte nicht sein. Das hat Gott einfach angewidert. Und das hat ihn sehr zornig gemacht. Auf uns wieder umgelegt. Ebenso müssen auch wir uns entscheiden, auf wessen Seite wir stehen. Schon ein Kinderlied gibt davon Zeugnis, halb für Gott und halb für die Welt ist, was Gott und der Welt nicht gefällt. Ja oder nein, heiß oder kalt, niemals dürfen wir lauwarm sein. Wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Wer nicht sammelt, der zerstreut. Wir bewegen uns immer in eine Richtung. Ganz klar, das ist bekannt. Aber in welche bewegen wir uns? In welche bewege ich mich? In welche bewegst du dich? Obwohl Josaphat diesen Fehler begangen hatte, so sah Gott dennoch sein Herz. Und sein Herz war aufrichtig. Deshalb betonte er auch zwei Dinge, die er ihm hoch anrechnet. Erstens mal, du hast den Götzenkult ausgerottet. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Haben wir ja vor kurzem gelernt, das erste Gebot, 2. Mose 20. Ja, weil ich bin ein eifersüchtiger Gott und so weiter. Ihr kennt diese Stelle sehr, sehr ausführlich dargestellt. Und das Zweite, sein Herz darauf gerichtet, Gott zu suchen. Das heißt, es war ihm ein tiefes Anliegen, ein Streben nach ihm. Das hat Gott ihm zugute gerechnet. Das sieht man auch, wenn man die nächsten Verse liest. Verse 4 bis 9 lese ich. Danach blieb Josaphat in Jerusalem und dann ging er wieder unter das Volk von Beersheba aus bis zum Bergland von Ephraim und führte sie zu dem Herrn, dem Gott ihrer Väter, zurück. Also da ist was passiert. Und er bestimmte Richter im Land, in allen festen Städten Judas, Stadt für Stadt. Und er sprach zu den Richtern, habt Acht, was ihr tut, denn ihr haltet das Gericht nicht für Menschen, sondern für den Herrn. Und er ist mit euch bei eurem Urteilsspruch. So sei denn der Schrecken des Herrn über euch, nehmt euch in Acht, was ihr tut. Denn bei dem Herrn, unserem Gott, gibt es weder Unrecht noch Ansehen der Person, noch Bestechlichkeit. Und Vers 9 noch, und er gebot ihnen und sprach, so sollt ihr handeln in der Furcht des Herrn, in Wahrheit und mit ungeteiltem Herzen. Wir sehen hier ganz klar Josaphats Grundhaltung. Die war immer gottesfürchtig. Er hatte den Herrn stets vor Augen. Seine Worte waren von Gottesfurcht durchzogen und seine Ehrfurcht war in seinem Gott gegenüber, ich habe so plastisch vorgestellt, getränkt, wenn man einen Schwamm in das Wasser legt. Er war getränkt davon. Und ich musste an uns wieder unwillkürlich denken, sind das unsere Worte heute auch? Eins ist klar, wovon wir uns füllen lassen, von dem sind wir auch voll. Davon reden wir. Weil unser Herz und damit unsere Gedanken davon voll sind. Das ist ganz normal. Wieder ein kleines Bild, das wir uns merken können. Unsere Augen und Ohren sind wie ein Trichter. Wie ein Trichter, mit dem wir uns befüllen lassen. Das Gefäß in diesem Trichter ist das Herz des Menschen, wovon Gott unmissverständlich sagt, mehr als alles behüte dein Herz. Also pass auf, wo du deinen Richter drunter stellst, deinen Trichter. Und jetzt die Frage, unter welche Quelle stellen wir unseren Trichter, damit er befüllt werden kann, damit unser Herz befüllt werden kann? In welche Richtung schwenken wir? Nimm dieses Bild mit. Danach werden wir auch handeln. Entsprechend diesem, nämlich aus dem Herzen kommen, all diese Dinge, die sich wieder nach außen hin transportiert. Die letzte Szene, die wir beobachten, die steht in Kapitel 20. Wie verhält sich ein gottesfürchtiger Mensch, wenn er bedrängt wird und in eine auswegslose Situation gerät? Es herrscht Krieg und dieser Schrecken des Herrn, der damals auf den Völkern war, der ist gewichen. Der ist verschwunden. Warum? Ja, Ungehorsam hat immer Auswirkungen. Auswirkungen, mit denen keiner leben will, aber doch jeder leben muss. Ich lese mit euch Kapitel 20, die ersten 13 Verse. Und es geschah danach, da kamen die Moabiter und die Ammoniter mit ihm, andere neben den Ammonitern und Josaphat zu bekämpfen. Und man kam und meldete es Josaphat und sprach, eine große Menge rückt gegen dich heran, von jenseits des Toten Meeres aus Aram. Und siehe, sie sind bei Hatzon Tamar, das ist Engedi. Da fürchtete sich Josaphat und richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Und er ließ in ganz Juda ein Fasten ausrufen. Und Juda kam zusammen um von dem Herrn Hilfe zu erbitten. Auch aus allen Städten Judas kamen sie, um dem Herrn zu suchen. Josaphat trat unter die Gemeinde von Juda und Jerusalem im Haus des Herrn vor dem neuen Vorhof und er sprach: O Herr, du Gott unserer Väter, bist du nicht Gott im Himmel und Herrscher über alle Königreiche der Heiden? In deiner Hand ist Kraft und Macht und niemand kann vor dir bestehen. Hast du nicht, unser Gott, die Einwohner dieses Landes vor deinem Volk Israel vertrieben und hast es dem Samen Abrahams, deines Freundes, gegeben auf ewige Zeiten? Sie haben sich darin niedergelassen und dir darin im Heiligtum für deinen Namen gebaut und gesagt: Wenn Unglück über uns kommt, Schwert, das Gericht oder Pest oder Hungersnot, und wir vor dieses Haus und vor dich hintreten, und dein Name, denn dein Name wohnt ja in diesem Haus, und wir in unserer Not zu dir schreien, so wollest du unsere Not hören und helfen. Und nun sieh, die Ammoniter und Moabiter und die aus dem Bergland Seir, durch deren Land zu ziehen, du Israel nicht erlaubt hast, als sie aus dem Land Ägypten zogen, sondern von denen sie sich fernhielten und die sie nicht vertilgen durften. Siehe, diese vergelten uns das damit, dass sie kommen, um uns aus deinem Besitztum zu vertreiben, das du uns doch zum Besitz gegeben hast. Unser Gott, willst du sie nicht richten? Denn in uns ist keine Kraft gegen diesen großen Haufen, der gegen uns heranrückt. Und wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern auf dich sind unsere Augen gerichtet. Und ganz Juda stand vor dem Herrn samt den Kindern, Frauen und Söhnen. Bis hierher. Was war die Reaktion auf diese Nachricht? Ein Feind in einer Riesengröße, in einer überwältigenden Masse und Schar zieht heran. Zunächst mal sehr menschlich, Furcht. Die erste und natürlichste Reaktion auf eine schlechte Nachricht. Das wollen wir ihm auch nicht zur Last legen. Furcht ist oftmals der erste Gedanke auch bei uns, wenn Situationen kommen, die wir nicht einschätzen können. Aber der zweite Gedanke lesen wir, und er suchte die Nähe des Herrn auf. Er suchte die Nähe des Herrn auf. Ganz wichtig. In guten wie in schlechten Zeiten war der Herr immer seine erste Anlaufstelle. Immer. Und als drittens, er ließ ein Fasten ausrufen. Vers 4. Und aus allen Städten kam das Volk und sie kamen, um den Herrn zu suchen. Sie taten es ihrem Führer gleich. Er hatte sie ja belehrt. In den Versen 6 bis 12 haben wir jetzt das Gebet gelesen. Vor allem die Verse 6 und 12 waren sehr eindrücklich. Und jeder, der in der Gegenwart Gottes lebt, hat die Freimütigkeit, seine Augen so auf den Herrn zu richten, wie Josaphat es getan hatte. Wisst ihr, wenn ich in Sünde lebe, wenn ich etwas tue, wovon ich ganz genau weiß, dass es Gott nicht gefällt, dann habe ich auch diese Freimütigkeit nicht. Dann ist es vielleicht ein Gestammel, vielleicht ist es dann auch so, ja, vielleicht zieht es mich dann überhaupt auch nicht zum Herrn, weil ich weiß, ich lebe in Sünde. Ich tue etwas, was Gott nicht gefällt. Und dann habe ich auch nicht diese Freimütigkeit, zum Herrn zu kommen. Aber Josaphat hatte diese Freimütigkeit, weil er aufrichtig vor dem Herrn lebte. Und er war sich dieser Abhängigkeit von ihm bewusst. Wisst ihr, er hat ein großes Heer. Für Juda war das ein Riesenheer, 1,2 Millionen. Aber er war sich dessen bewusst, dass er von Gott abhängig war. Er hat nicht gesagt, so, jetzt zeigen wir es denen mal. Mal schauen, wer gewinnt. Er sagt hier, nämlich der Geist Gottes kam dann auf deinen Nachkommen Asaps und er sprach, die Verse 15 bis 18, und er sprach: Horcht auf, ganz Juda und die Einwohner von Jerusalem und du, König Josaphat, so spricht der Herr zu euch: Fürchtet euch nicht und erschreckt nicht vor diesem großen Haufen, denn nicht eure, sondern Gottes Sache ist es, ist der Kampf. Morgen sollt ihr gegen sie hinabziehen, siehe, sie kommen auf der Anhöhe Zitz herauf und ihr werdet sie am Ende des Tales antreffen vor der Wüste Jeruel. Aber es ist nicht an euch, dort zu kämpfen. Tretet nur hin und bleibt stehen und seht die Rettung des Herrn, der mit euch ist. Vers 18, da beugte sich Josaphat mit seinem Angesicht zur Erde und ganz Juda und die Einwohner von Jerusalem fielen vor dem Herrn nieder und beteten den Herrn an. Denn nicht eure, sondern Gottes Sache ist es. Es ist der Kampf. Auf wessen Seite der Herr kämpft, der erringt den Sieg. Und wenn ich ganz genau weiß und Gottes Zusicherung habe, dass er auf meiner Seite ist, weil ich in seinem Willen lebe, dann kann auch ich in schwierigen Situationen schon jetzt niederfallen, den Herrn anbeten, ihm danken, dass er Mittel und Wege führen wird, die zum Guten, zum Segen für mich sein werden. Das tat er dann schon. Das tat ja Josaphat, bevor überhaupt alles passiert ist. Wieder die Frage in uns: Wann sind wir das letzte Mal vor Gott niedergefallen und haben ihn angebetet? Ich meine es jetzt wirklich so: Niedergefallen und ihn angebetet. Das ist vollkommen biblisch. Müssen wir zuerst in ganz schlimme Not geraten, bevor wir so etwas tun? Gerhard hatte vor einigen Wochen erzählt, wie sein Sohn verschwunden ist. Müssen wir erst in solche Situationen geraten, wo wir zum Herrn geschrien, wo wir zum Herrn schreien in unserer allerhöchsten Not, wo wir überhaupt keinen anderen Ausweg mehr haben? Oder können wir ihn auch anbeten vor ihm niederfallen, wenn es uns gut geht? Wenn wir all die Dinge sehen, die er uns schenkt in seiner großen Gnade. Ist der Herr Jesus nicht würdig, dass wir ihn auch in guten Zeiten anbeten und unsere Knie vor ihm beugen? Die Bibel ist voll davon, von Männern, die ihre Knie gebeugt haben. Sind wir nicht bequem geworden? Manchmal wollen wir nicht mal aufstehen, um Gott die Ehre zu geben. Es fällt uns schwer. Paulus schreibt an die Gemeinde in Ephesus: Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, unseres Herrn Jesus Christus. Er bringt damit zum Ausdruck: Ich möchte dich ehren, ich möchte dich würdigen. Du bist ein König, deshalb knie ich mich vor dir hin. Wenn man an die Audienz bei dem König früher hatte, dann ist man zu ihm gekommen, ist nicht stehen geblieben, man hat sich hingekniet. Man wusste, wen man vor sich hat. Und er ist der größte König, deshalb wollen wir uns vor ihm niederknien. Es muss nicht demonstrativ sein, nein. Aber wenn überhaupt nichts mehr da ist, wenn wir, denkt einfach nur über euer Leben nach. Wann seid ihr denn vor Gott niedergekniet? Und ich muss über meins nachdenken. Vers 22 und 23 beschreiben, wie Gott eingreift. Seine Möglichkeiten sind unbegrenzt, nach wie vor, auch heute. Und er greift gerne ein, um zu helfen. Wenn wir uns ihm ehrlich und aufrichtig im Gebet nahen, dann tut er das. Und zwar nicht, weil wir es verdient haben, sondern um seines Namens willen. Diesen Satz müsst ihr euch merken. Um seines Namens willen finden wir sogar im Psalm 23. Diesen Passus lesen wir immer wieder in der Schrift. Und ich habe mir angewöhnt, diese Dinge auch vor den Herrn so zu bringen. Herr, tu es nicht, weil ich es verdient habe oder jemals verdienen werde oder weil ich gottesfürchtig bin oder sonst irgendwas. Herr, tu es um deines Namens willen. Wer sind wir, dass wir irgendwas von Gott einfordern könnten? Aber weil sein Name groß ist, Herr, damit du groß gemacht wirst, tu es um deines Namens willen. Nachdem sie große Beute gemacht hatten, 3 Tage lang, also Gott hat sie, wir können das auch noch kurz lesen. Vers 22 und 23. Da als sie anfingen mit Jauchzen und Loben, ließ der Herr einen Hinterhalt kommen über die Ammoniter, Moabiter und über die vom Bergland Seir, die gegen Juda angekommen waren, und sie wurden geschlagen. Und die Ammoniter und Moabiter stellten sich denen vom Berg Seir entgegen, um sie zu vernichten und zu vertilgen. Und als sie die vom Bergland Seir aufgerieben hatten, halfen sie selbst einander zur Vertilgung. Also Gott hat einen Riesen, hat sie einfach dermaßen durcheinander gemacht. Ein anderes Mal hat er Hagel geschickt, ein anderes Mal Hornissen. Diesmal hat er sie eben gegeneinander kämpfen lassen. Wisst ihr, Gottes Möglichkeiten sind unbegrenzt. Und als sie dann gekommen sind, hatten sie 3 Tage lang Beute gemacht. 3 Tage lang alles aufgesammelt. So viel war da. Aber sie vergaßen nicht, wer ihnen diesen Sieg ohne Verluste geschenkt hat. Vers 26 und 27 lesen wir: Aber am 4. Tag kamen sie zusammen im Lobetal, das hatten die dann so genannt, denn dort lobten sie den Herrn, daher nennt man jenen Ort Lobetal bis zu diesem Tag. Danach kehrte die ganze Mannschaft und Juda und Jerusalem wieder um, mit Josaphat an ihrer Spitze, um mit Freuden nach Jerusalem zu ziehen. Denn der Herr hatte ihnen Freude gegeben angesichts der Niederlage ihrer Feinde. Und sie zogen Jerusalem ein unter Harfen, Lauten und Trompetengesang zum Haus des Herrn. Auch da hat uns der David, und das will ich jetzt auch nochmal betonen, weil es mir genauso wichtig ist wie ihm, Gott hat uns auch hier wieder ganz klar aufmerksam gemacht, Gott zu danken. Psalm 50 lesen wir, wer Dank opfert, der lobet mich, der ehret mich, der preiset mich. Und da ist der Weg, dass ich ihm zeige das Heil Gottes. Gott honoriert das, indem er den Schrecken des Herrn auf diese Völker wieder fallen lässt, zum zweiten Mal. Und dieses Mal bleibend für die ganze weitere Regierungszeit Josaphats. Ja, zum Schluss wird hier noch wie gewöhnlich eine Zusammenfassung in ein, zwei Sätzen gemacht und die fällt durchaus positiv aus für Josaphat. Gott stellt ihm ein gutes Zeugnis aus. Und wenn er nicht vollkommen war, er war nicht vollkommen, wie jeder von uns nicht vollkommen ist, so hat er doch Gott gefürchtet, auch wenn er einige Dinge falsch gemacht hat. Und ein Nachtrag im Anschluss zeigt eindeutig seine Schwäche. Josaphat hat eine Schwäche gehabt, Bündnisse mit anderen Königen einzugehen. Und die Ergebnisse, die musste er auch immer mittragen. Also ich lese noch zum Schluss, und jetzt sind wir gleich angekommen, das ist aber schon früher passiert, das ist einfach noch ein Nachtrag in seinem Leben. Vers 35. Danach verbündete sich Josaphat, der König von Juda, und Ahasia, dem König von Israel, der gottlos war in seinem Tun, und zwar verband er sich mit ihm, um Schiffe zu bauen, die nach Tarsis fahren sollten, und sie fertigten die Schiffe in Ezongeber. Aber Eleser, der Sohn Doda war's von Marascha, weissagte gegen Josaphat und sprach, weil du dich mit Ahasia verbunden hast, so hat der Herr dein Werk zerstört und die Schiffe zerschellten und konnten nicht nach Tarsis fahren. Ja, so macht Gott es. Wenn wir Dinge tun, Bündnisse eingehen, die ihm nicht gefallen, dann sagt er, bau nur. Dann macht er, bau nur. Aber damit wir schon kein Gelingen haben. Wenn wir reich werden wollen, dann häufen wir vielleicht an und freuen uns, dass das Vermögen vielleicht immer größer wird. Und wenn es dann irgendwann so weit ist, dann nimmt er uns das vielleicht auf einmal weg und dann haben wir so eine Lippe. Ja, selber schuld. Und in dem Fall ist es bei Josaphat auch passiert. Ich denke, das war ihm auch zuwider, aber vielleicht musste er diese Lektion immer wieder lernen. Das war seine große Schwäche. Wir haben alle Schwächen, zugegeben. Denkt über euer Leben nach. Ich musste über meins nachdenken. Dass wir diese Dinge, die Gott nicht gefallen, dass wir sie aus unserem Leben verbannen, Dinge ablegen, um ihm zu gefallen. Wir wollen ihn suchen. Vergesst das bitte nicht. Möge Gott uns helfen, von diesem König zu lernen. Nochmal, den Herrn zu suchen, ihn zu fürchten, ihn stets vor Augen zu haben, die Dinge aus unserem Leben fernzuhalten, die ihn in Verruf bringen oder die ihn eifersüchtig machen, aber auch kein Bündnis mit Menschen einzugehen, die den Herrn nicht kennen, die ihn nicht lieben, die ihm nicht gehorsam sein wollen. Das könnte fatale Folgen auf unser ganzes Leben haben. Gott segne uns im Nachdenken über dieses sein Wort. Amen.